Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben ist unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung. Sie ist, wenngleich letzter, Ausdruck von Würde. Das ist kein Zitat aus einem philosophischen oder theologischen Buch. Es ist ein Auszug aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid. Der Zweite Senat in Karlsruhe hat Ende Februar den Strafrechtsparagraphen 217 gekippt. Formal geht es da um das Verbot geschäftsmäßiger Förderung der Selbsttötung. Tatsächlich wird gesellschaftlich weit mehr als das verhandelt.
Rund um die Urassistenz für alle normalen Sachen, was essen oder wenn es mich am Kopf juckt. Für alles, wirklich alles. Und wenn es noch so banal ist, brauche ich Hilfe. Ja.
Das tiefe Wissen, dass zum menschlichen Leben das unvermeidbare Leiden dazugehört und dass das auch zur Würde des Menschen gehört, dass er schwach und krank auf Hilfe angewiesen sein kann, das hochzuhalten, das halte ich für eine humane Gesellschaft, die immer älter wird, wirklich für ein ganz hohes kulturelles Gut. Und es gibt auch ein Fetisch der Selbstbestimmung.
So sensibel das Thema Suizid ist und so sorgfältig der Umgang damit sein muss, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist richtig. Denn am Ende muss jeder selbst über seinen Tod entscheiden dürfen.
Wollen wir langfristig einen Weg in die aktive Sterbehilfe gehen? Wollen wir einen klaren Halt davor machen? Und wenn wir klarerweise sagen wollen, das wollen wir nicht, aktive Sterbehilfe, wie können wir garantieren, dass hier tatsächlich nicht dubiose Vereine das Regiment übernehmen?
Also ich finde, das ist eigentlich kein Leben mehr.
Ist Selbsttötung ein Ausdruck von Selbstbestimmung? So lautet die Streitkulturfrage heute. Und darüber diskutieren der Journalist und Autor Georg Dietz. Sein Buch »Der Tod meiner Mutter« war ein Bestseller. Im vergangenen Jahr erschien ein Aufsatz von ihm unter dem Titel »Die letzte Freiheit vom Recht, sein eigenes Ende selbst zu bestimmen«. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Dietz.
Hallo.
Und sein Gegenüber von Frankfurt aus zugeschaltet ist Wolfgang Beck, Professor für katholische Theologie an der Jesuitenhochschule St. Georgen und einer der Sprecher des Wortes zum Sonntag. Hallo, Herr Beck.
Ja, hallo, guten Tag.
Er kritisierte kürzlich im theologischen Feuilleton Feinschwarz eine bestimmte Konzeption von Selbstbestimmung. Dazu gleich mehr. Herr Dietz, ist Selbsttötung ein Ausdruck von Selbstbestimmung? Ihr Statement bitte.
Es ist ja wichtig, bei dem Thema, finde ich, klar zu machen, aus welcher Position man spricht. Ich bin, wie Sie gesagt haben, Autor, Kulturautor. Meine Herangehensweise ist eine, die eben persönlich geprägt ist durch die Erfahrung mit dem Sterben meiner Mutter. Darüber habe ich ein Buch geschrieben und das würde ich für wichtig halten, dass meine Geschichte eine ist, wo ich gemerkt habe, dass das Sterben meiner Mutter extrem viel mit dem Leben meiner Mutter zu tun hatte. Dass sie große Angst hatte vor einer Art von Sterben, wo sie nicht mehr in der Lage ist, die Dinge, die sie im Leben wichtig fand, Autonomie, Selbstbestimmtheit, Würde aufrechtzuerhalten. Und die Art und Weise, wie sie gezwungen wurde, in Angst gezwungen wurde, dass sie nicht in der Lage sein würde, so zu handeln, wie sie will und gezwungen sein würde, ins Ausland, in die Schweiz zu fahren, um dort möglicherweise assistierten Suizid zu unternehmen, das fand ich extrem beklemmend und entwürdigend und fragwürdig. Darüber habe ich angefangen, erst über das Thema nachzudenken. Das heißt, mein Herangehen an die Frage ist ein sehr persönliches. Ich würde sagen, das Bundesverfassungsgericht hat das relativ klar und in den richtigen Worten benannt, dass Würde und Autonomie des Menschen im Sterben gewahrt sein müssen.
Herr Beck, ein Ende des Zwangs. Sehen Sie das auch so?
Als Seelsorger kenne ich natürlich viele Menschen in ihren Sterbeprozessen und Lebenswegen. Und ich würde auch von mir selbst zunächst mal vorweg sagen, dass ich selbst kein Held bin und nicht weiß, wie ich in der entsprechenden Situation entscheiden und handeln würde. Und trotzdem würde ich sagen, dass das Sterben kein Bestandteil des Lebens ist, den ich zu gestalten hätte, bei dem ich keine Entscheidungen treffen muss. Denn alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, jeder Mensch wird das so sagen müssen, alle diese Entscheidungen sind nicht autonom, sondern sie sind von ganz unterschiedlichen Faktoren mit beeinflusst und mitgeprägt. Ich bin nie völlig frei in meinen Entscheidungen. Und das gilt natürlich dann auch für solch eine Entscheidung am Lebensende. Wenn in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts oder auch in anderen Statements getan wird, als wäre das jetzt die ultimative autonome Freiheitsentscheidung am Lebensende, würde ich das immer stark anzweifeln. Dafür kenne ich auch am Lebensende zu viele Menschen, die dann auch nochmal anders entscheiden oder Dinge überdenken. Und ein Lebensende zu setzen durch eine eigene Entscheidung ist sicherlich nicht etwas, was Ausdruck von Freiheit sein kann, glaube ich.
Herr Dietz, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie Ihre Mutter als starke Frau erlebt haben im Leben. Starb sie so selbstbestimmt, wie sie gelebt hat?
Ja, sie starb so selbstbestimmt, wie sie gelebt hat, weil sie sich entscheiden konnte, nicht sich selbst zu töten. Das muss aber als Möglichkeit, finde ich, vorhanden sein. Das gehört zur Freiheit dazu, dass man, wie Herr Beck auch richtig sagt, natürlich nie vollkommen autonom ist, aber dass Autonomie oder Freiheit als Möglichkeit gegeben sein müssen. Und nur vor dem Hintergrund kann man davon sprechen, dass eine Entscheidung darüber, wie man sterben will, mehr oder weniger autonom möglich ist. Was Herr Beck auch gesagt hat, ist eine Frage, die man gerade in der Diskussion mit den Kirchen, aber auch mit dem Staat offen führen muss. Wie stark ist der Einzelne in der Lage, das zu bestimmen, was er tun will, oder wie übergreifend oder auch dann übergriffig ist möglicherweise eine Haltung, die von außen heranträgt, was Bedingungen sein sollen von Sterben oder Würde oder menschlichem Ende. Und natürlich ist es wichtig, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die immer älter wird, diese Fragen zu stellen. Und natürlich ist es auch ein relevantes Argument zu überlegen, wie gesellschaftlich möglicherweise ein Druck entsteht auf ältere Menschen aus Kosten oder aus, vor allem in einer ökonomisch geprägten Gesellschaft wie unsere, aus Kostengründen. Ich glaube aber, dass man genau vor dem Hintergrund eben das sehr, sehr, sehr konkret und philosophisch fast so präzise wie möglich versuchen muss zu beschreiben, dass das schon der Moment der Freiheit ist, der die Voraussetzung für wesentliche Elemente unserer Gesellschaftsordnung ist. Weil Demokratie beruht nun mal auf dieser Prämisse des Individuums als mehr oder weniger frei und autonom agierendes Wesen. Da kann man nicht in bestimmten Fällen eingreifen. Das hat das Bundesverfassungsgericht deswegen auch so entschieden.
Bevor wir auf die gesellschaftliche Bedeutung kommen, würde ich gerne noch mal etwas bei diesem Wort Selbstbestimmung und Autonomie bleiben. Herr Beck, Sie sind auch Priester, Seelsorger. Wenn Sie zum Beispiel die Krankensalbung spenden an Menschen, die todkrank sind, die spüren, dass sie sterben, welche Wünsche äußern diese Menschen, wie sie sterben möchten?
Also ich würde schon natürlich von den allermeisten Menschen sagen, dass sie sich ein Sterben ohne Schmerzen und ohne Leid wünschen. Das würde vermutlich auch jeder von uns so sagen. Ein bisschen schwierig finde ich, wenn so getan wird, als wäre ein Sterben, das jetzt nicht selbstbestimmt herbeigeführt wird, automatisch qualvoll wäre. Das habe ich nicht so häufig erlebt. Das mag es geben und ich will das auch nicht kleinreden. Aber es ist nicht so, dass das selbstbestimmte Sterben per se elegant verläuft und das natürliche oder nicht selbstbestimmte Sterben per se qualvoll wäre. Das wäre so eine Kontrastierung, die in den Debatten jetzt immer wieder zu beobachten ist und die ich für ausgesprochen fragwürdig halte. Die Freude, den nächsten Tag zu erleben oder kleine Dinge zu erleben, sind auch Ausdruck einer persönlichen Freiheit derer, die sich nicht für ein selbstbestimmtes Sterben entscheiden. Und man muss ja immer auch noch mal so ein bisschen korrigierend in Erinnerung rufen, dass der Suizid bislang auch nicht verboten war. Nicht einmal die Suizidbeihilfe durch nahe Angehörige war bislang unter Strafe gestellt, sondern lediglich die geschäftsmäßige, das heißt reihenmäßig durch Vereine oder Ärzte angebotene Sterbehilfe.
Herr Dietz, Sie sagten vorhin, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sei auch ein Zugewinn an Freiheit, also es gäbe irgendwie weniger Zwang. Wer sind denn die Fremdbestimmer über den Tod, die Ihrer Ansicht nach jetzt abgeschüttelt werden?
Naja, es ist einerseits der Staat gewesen, der immer die Sehnsucht hat, einzugreifen in die Freiheit der Bürger und das ist geregelt durch das Urteil. Es sind aber natürlich auch die klassischen Instanzen, die durch die Herrschaft über den Tod auch die Herrschaft über das Leben hatten. Das wäre meine kurze Zusammenfassung eines wesentlichen Machtteiles der Kirchen, sowohl der protestantischen als auch der katholischen Kirchen. Die Formulierung vom Selbstmord ist eine Formulierung, die auf Martin Luther zurückgeht, die ja eben sehr klar das kriminalisiert im Grunde, Selbstmord. Dann gibt es verschiedene sprachliche andere Formen. Hand an sich legen ist ein berühmtes Buch von Jean Améry dazu, der eine sehr klare existenzphilosophische Freiheitsphilosophie darauf aufgebaut hat, auf die Möglichkeit des Selbstmordes, des Freitodes, wie man es auch sagen kann. Ich glaube, dass historisch gesehen schon die größte Kontrollinstanz diejenige ist, für die Herr Beck eingeladen wurde. Ich glaube auch, dass gerade die Kirchen, kirchliche Institutionen wie der Christophorus-Hospizverein zum Beispiel sehr große Verdienste haben. Und ich glaube auch, dass die Kirchen als seelsorgerische Institutionen extrem wichtig sind. Und das, was Herr Beck sagt, würde ich auch so sehen, dass Schmerzen nicht nötig sind. Das ist ja schon ein riesiger Zivilisationsgewinn der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass eben durch Schmerztherapie auch gewährleistet ist, dass man menschenwürdig sterben kann. Was ich schwierig finde an der Argumentation, die auch Herr Beck kurz gesagt hat, ist das Gewerbliche daran. Also einerseits verbot man oder will man weiter eine Art von Hoheit über diese Art der Selbsttötung haben, die von Ärzten betrieben werden könnte. Andererseits sind ja Ärzte diejenigen, die es am besten und am menschenwürdigsten machen könnten. Und so war gegeben ein Schattenraum der Halbkriminalität, der dazu geführt hat, dass Menschen wie meine Mutter eben extrem belastet waren in einem Zeitpunkt, wo sie Unterstützung gebraucht hätte, Freiheitsmomente, wenigstens gedankliche Freiheitsmomente gebraucht hätte.
Herr Beck, Herr Dietz hat da gerade das Wort Macht fallen lassen. Sehen Sie das als Macht der Kirchen über das Sterben?
Also ich kann schon sagen, dass das in vergangenen Jahrhunderten sicherlich so der Fall war, als Menschen, die sich suizidiert haben, sicherlich dadurch auch nochmal über den Tod hinaus ja sogar geächtet waren.
Nicht auf den Friedhof bestattet werden durften,
zum Beispiel. Ja. Aber für die letzten Jahrzehnte würde ich doch sagen, dass es kaum einen gesellschaftlichen Bereich gibt wie den der Kirchen, wo zum Beispiel das Wort Selbstmord überhaupt nicht mehr üblich ist, wo sensibel mit diesen Themen umgegangen wird und eigentlich diese Macht über den Tod kaum noch gesehen werden kann. Eher im Gegenteil, es gibt ein starkes Engagement für Palliativmedizin und Sterbebegleitung in Hospizen, das haben Sie ja jetzt angesprochen. Und ich glaube, das ist auch in den Debatten derzeit noch nicht ausreichend gewürdigt, dass sich gerade auch in den letzten Jahren da sehr, sehr viel entwickelt hat, sodass die allermeisten Menschen auf eine gute palliativmedizinische Weise auch in der Sterbebegleitung versorgt werden. Wo das gewährleistet ist und natürlich noch weiter ausgebaut werden muss, da erübrigt sich bei den allermeisten Menschen, die nach einem selbstbestimmten Sterben fragen, dieser Wunsch. Es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe, bei denen sich trotzdem dann noch dieser Wunsch erhält. Und mein Eindruck ist auch im Umfeld dieses Urteils, dass doch eher so hingestellt wird, als wären es Massen, die dann davon Gebrauch machen würden. Das sehen wir ja auch in anderen Ländern, dass das so nicht unbedingt der Fall ist, sofern eben Palliativmedizin und Sterbebegleitung in guter Weise kommuniziert wird.
Herr Beck, was stört Sie denn an der, wie Sie es in dem Aufsatz nennen, Konstruktion der Selbstbestimmung, an dem Biografiedesign bis in den Tod hinein? Was ist daran so schlimm, dass Menschen ihr Leben bis zum letzten Atemzug gestalten wollen? Warum müssen Kirchen da sagen, halt, hier sollte eine Schranke sein?
Naja, weil es die Freiheit der Selbstbestimmung nie grenzenlos gibt. Also die endet ja schon an der Grenze der Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Ja, das erlebt ja jeder in der eigenen Familie oder in anderen Beziehungen, in denen wir leben. Meine Freiheit muss ich doch immer abstimmen mit dem, was andere Menschen sich für ihr Leben vorstellen. Ich bin nie ein Solitär, ich bin nie der, der völlig losgelöst von allen anderen meine Entscheidungen treffe. Und eine Begrenzung hatten wir bislang in unserer Gesellschaft, die ich für sehr wertvoll hielt. Das war nämlich der Schutz des Lebens. Also das Leben auf alle Fälle immer zu retten ist. Und genau das ist jetzt eingeschränkt. Das heißt, Sie müssen jetzt sozusagen, selbst wenn ein junger Mensch auf dem Hochhaus steht und den Suizid sucht, müssen Sie fragen, ja, hat er sich das gut überlegt, dann lassen wir ihn springen. Das sind natürlich jetzt auch Konstruktionen von Extrembeispielen. Aber daran wird deutlich, dass wir den unbedingten Schutz menschlichen Lebens mit diesem Urteil so nicht mehr haben, weil das Selbstbestimmungsrecht jetzt letztlich über dem Lebensschutz steht. Und das ist eine ganz fundamentale Verschiebung unseres Gesellschaftssystems.
Das ist ja auch interessant, wie wir wahrscheinlich auch, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so weit auseinander liegen und trotzdem natürlich doch sehr weit auseinander liegen, wo es um bestimmte Positionen gibt, die Herr Beck dann auch bei Funktionen vertreten hat. Ich will nicht sagen muss, aber vertritt.
Nee, also muss so ich die, nicht.
Ich weiß, aber Sie sagen, die Würde des Lebens ist unantastbar. Aber die Würde des Lebens muss geschützt werden. Das ist ja eine alte Diskussion, die auch mit der Abtreibungsdiskussion zusammenhängt und ähnlich geführt wurde. Und natürlich kann man da nie letztgültig was sagen. Sie sagen immer, man kann die Freiheit nie vollständig ausfüllen, man kann die Autonomie nie ganz umsetzen. Und natürlich kann man auch letztlich nie ganz genau sagen, wie sich das Verhältnis zwischen Autonomie und Lebenserhalt austariert oder wie man da ein richtiges Maß findet. Ich finde nur interessant, was Sie sagen, dass man, wenn man nie frei ist, sondern sich abstimmen muss und Einflüssen ausgesetzt ist, dann ist das ja vollkommen richtig. Die Frage ist, wer soll diesen Einfluss ausüben? Muss man es mit sich selbst ausmachen? Möglicherweise muss man es mit seinen engen Freunden, Familie ausmachen, ganz sicher. Lädt man Schuld auf sich, hat man eine große Verantwortung, gerade wenn man bereit ist, Hand an sich zu legen, kann man mit dieser Verantwortung umgehen? Und dann ist es natürlich eine Frage, die die Nacktheit der Moderne betrifft. Ist es der Einzelne, der das tragen muss, oder gibt es Institutionen, die ihm dabei helfen? wie die Kirche oder der Staat. Die Nacktheit ist schmerzhaft. Die Nacktheit ist das, wie wir leben und wie wir geboren sind. Das ist auch, hat ein Maß an, und das geht ein bisschen unter, hat auch ein Maß an Schönheit und tatsächlich Selbstverwirklichung in einem tiefen Sinn, in einem transzendenten Sinne, dass man das so sieht.
Da würde ich widersprechen. Ja, weil ich das ganz ausgesprochen letztlich dann gnadenlos finde, wenn ich wirklich auch noch den letzten Winkel meiner Existenz durch eigene Entscheidung verantworten muss. Ja, das war mir bislang erspart. Und ehrlich gesagt war ich dafür ganz dankbar. Gerade weil ich mir nicht so sicher bin, wie ich in so einer Lebenssituation dann agiere. Sozusagen wirklich restlos 100% der eigenen Existenz durch eigene Entscheidungen verantworten zu müssen, lädt mir alle Verantwortlichkeit für das Leben auf meine Schultern. Das ist nicht nur eine Konstruktion, weil ich nie der Alleintragende bin, sondern immer ein geprägter Mensch bin von anderen. Und es bürdet mir auch dann eine Verantwortlichkeit auf, wenn ich künftig von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch mache. Nicht, wenn ich künftig als kranker Mensch entscheide, nein, ich möchte das selbstbestimmte Sterben nicht wählen, muss ich das begründen können letztlich, weil es eine zweite Option gibt. Alle Menschen werden künftig bewusst oder unbewusst, reflektiert oder unreflektiert entscheiden müssen in einem so sensiblen Lebensbereich, bei dem ihnen das bislang erspart geblieben ist. Das halte ich für eine große Last.
Sie sagen alle Menschen und Sie sagen gnadenlos. Es gibt sehr, sehr bewegende Schilderungen von zum Beispiel Wolfgang Herrndorf in seinem Tagebuch über sein Sterben, wo er sehr gnadenlos empfunden hat, die Härte derjenigen, die ihm verweigern wollen, so zu sterben, wie er will, die ihn zwingen, sich zu erschießen. Das fand er sehr gnadenlos. Und der Punkt, alle Menschen, ist falsch, weil das Recht ist dazu da, die Minderheiten, und Sie sagen es auch, es betrifft sehr wenige Menschen am Ende, die so sich entscheiden wollen. Das Recht ist aber dazu, die Rechte der Minderheiten, der wenigen zu schützen. Ich glaube eben nicht, dass es eine Massenbewegung gibt. Ich glaube auch nicht, dass sich alle Menschen darüber jetzt Gedanken machen müssen, ob sie diese Verantwortung tragen wollen. Es geht darum, die wenigen, die darunter leiden, nicht agieren zu können, wie sie wollen, die zu schützen. Das ist, glaube ich, der Wesenskern dieses Urteils.
Herr Dietz, wie ist es denn um das Recht desjenigen bestellt, der um Hilfe gebeten wird beim Suizid, der aber sagt, ich möchte zum Beispiel keine todbringenden Medikamente verschreiben, besorgen. Welches Recht wiegt da mehr? Also die Selbstbestimmung desjenigen, der sterben will, oder die Selbstbestimmung desjenigen, der sagt, ich möchte da nicht helfen? In solchen Situationen kann man ja kommen, wenn aus der Möglichkeit ein Anspruch würde.
Es gibt keinen personenbezogenen Anspruch aus diesem Gerichtsurteil, würde ich sagen. Es sind so Fragen, die so Extrembeispiele aufführen. Ich würde sagen, das Urteil, so wie ich es verstehe, gibt dem Einzelnen das Recht, Unterstützung zu suchen, von medizinischer Seite speziell. Ich sehe nicht, dass jeder Arzt verpflichtet ist, durch das Urteil sich dem zu fügen. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, Menschen dazu zu zwingen, etwas zu tun, was gegen ihre eigenen Werte verstößt. Das muss Grundlage dieses, wie Herr Beck auch sagte, immer auszutarierenden Verhältnisses sein, was nie ganz zu lösen ist. Herr Beck, das behauptet ja auch niemand. Das behaupten, glaube ich, auch nicht die Vertreter derjenigen, die hier versuchen, eine Autonomie durchzusetzen. Sondern es geht im Grunde darum, einen Freiheitsraum auszuhandeln, Frau Florin, wie Sie auch sagen, der zwischen Menschen ausgehandelt werden muss und nicht zwischen Institutionen.
Also für Sie besteht die Befreiung darin, dass Kirche und Staat sich aus diesem letzten Teil des Lebens zurückziehen, ja. Aus dem allerletzten Teil.
Ja.
Herr Beck, das Verfassungsgericht hat zwar den Paragraphen 217 für verfassungswidrig erklärt, aber der Gesetzgeber kann ja trotzdem noch regulieren. Aus dem Urteil, aus der Entscheidung kann man ja auch herauslesen, dass es nicht verboten ist, als Gesetzgeber das zu regulieren. Und die Bundesjustizministerin hat es auch schon angekündigt. Der FAZ-Journalist Christian Geier schrieb in dieser Woche, es ginge darum, den von Karlsruhe leergeräumten Raum mit Normen zu besetzen. Was sollte in einer solchen Neuregulierung drinstehen?
Ja, da ist natürlich ganz viel dann zu regulieren. Es sind zum Beispiel Fristen einzuführen zwischen der Bekundung des Sterbewillens und der Durchführung dann, damit das nicht sozusagen eine spontane, möglicherweise sogar nicht durchdachte Entscheidung wird. Solche Dinge lassen sich natürlich regulieren. Das Problem ist nur, dass der Raum nicht nur leergeräumt ist, sondern dass auch die Tür offen steht. Sie können mit der jetzt avisierten Rechtsfassung ja nicht mal allen Menschen sozusagen diesen Recht auf selbstbestimmtes Sterben einräumen. Sie haben schon im Anspieler deutlich gemacht, es gibt Menschen, die zum Beispiel sich das entsprechende Medikament, das zum Tode führt, dann nicht selbst zuführen können, weil es eine Lähmung gibt zum Beispiel. Was ist mit denen? Bei denen genügt überhaupt nicht die Möglichkeit der Assistenz zum Suizid, sondern wird der nächste Schritt sein, das meine ich mit der offenen Tür im leerstehenden Raum, da wird die Frage sein, ja, gibt es dann nicht doch auch ein Recht auf aktive Sterbehilfe, wie wir es in Belgien haben und in den Niederlanden? Das sind die nächsten Schritte, die durch die offene Tür des leerstehenden Raums dann eben auch anstehen und die mit den gesetzlichen Fassungen jetzt gleich im Prinzip mitdiskutiert werden müssen. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber es ist doch eben deutlich, dass es keine absolute Grenzziehung mehr gibt. Jede Regelung, die getroffen wird, wird dann immer wieder auch nochmal hinterfragt werden und diskutiert werden, sodass das, was wir bislang hatten, dass es sozusagen eine nicht mehr zu diskutierende Grenze, nämlich die des Lebensschutzes gab, dass das so nicht mehr besteht. Und das ist die Problematik.
Herr Dietz, der Staat muss die Autonomie des Einzelnen schützen. Das heißt auch, er muss verhindern, dass sich jemand nicht aus freiem Willen das Leben nimmt. Wie lässt sich denn nachweisen, dass es sich zum Beispiel nicht um eine psychische Erkrankung handelt oder eine vorübergehende Lebenskrise? Also wie lässt sich dieser freie Wille wirklich beweisen?
Nie.
Und das bedeutet genau. Was für den Gesetzgeber?
Ja, danke.
Das bedeutet für den Gesetzgeber, dass er die Rahmenbedingungen schaffen muss, um Zweifel zu ermöglichen, Fehler zu ermöglichen, die Wahrheit zu ermöglichen. Das ist alles, was ein Staat tut. Kirchen agieren tendenziell übergriffig, paternalistisch. Sie mischen sich ein und nehmen den Zweifel des Einzelnen und drehen ihn in eine gesellschaftliche Wahrheit um. Das Leben ist nicht absolut, wie Herr Beck sagt. Das Leben ist relativ, das Leben ist schattenreich, das Leben ist problematisch. Da kann man aber nicht als Gesetzgeber hingehen und sagen, weil das Leben so schattenreich ist, deswegen wissen wir besser, wann es dir recht ist oder wann es dir nicht recht ist. Man muss die Rahmenbedingungen schaffen für möglichst große Freiheit. Die Freiheit ist gefährlich. Das ist, wie Hannah Arendt sagte, Freiheit ist wie im Leben ohne Geländer. Das ist aber das Wesen dieser Gesellschaftsordnung, in der wir leben. Und zum Glück, insofern ist dieses Urteil ein wichtiges Stück an Freiheitsgewinn für den Einzelnen.
Herr Beck, warum haben Sie vorhin Danke gesagt bei dem Wort nie von Herrn Dietz, als er sagte, das kann man nie so genau bestimmen?
Ja, weil sich die Freiheit nicht bestimmen lässt oder die Selbstbestimmtheit nicht messen lässt. Die ist eben nie absolut und immer abhängig von meinen Prägungen. Das heißt, ich weiß nie zu 100%, welche vielleicht auch psychischen Krankheitsbilder dann doch im Hintergrund nochmal stehen, sodass ein Rest von Zweifel bleibt, ob die Ermöglichung des selbstbestimmten Todes wirklich sinnvoll ist und da ein Mensch wirklich seine Freiheit mitbekundet oder möglicherweise doch nur einem unausgesprochen möglicherweise bestehenden Druck seines Umfeldes nachgibt. Auch das ist ja eine der Gefahren. Und ein Staat, der den Lebensschutz oben anstellt, der sagt ja nicht, wir möchten entscheiden, wer sterben darf und wer nicht, sondern der sagt, wir haben uns da rauszuhalten. Nicht? Und das heißt, dieses Raushalten des Staates aus der Entscheidung über Leben und Tod, die war mit dem bisherigen Paragraf 217 gegeben, der ja ein selbstbestimmtes Sterben ermöglicht hätte, sogar eine Assistenz dazu. Das war sozusagen die Form, wo der Staat sich am weitestgehend rausgehalten hat. Jetzt wird er künftig sich sehr intensiv damit als Gesetzgeber beschäftigen müssen, welche Regelungen zu treffen sind und wo es Menschen ermöglicht wird, selbstbestimmt zu sterben und wo nicht. Der Freiheitsgewinn ist nur vordergründig zu sehen. Hintergründig ist es ein Freiheitsverlust, würde ich sagen.
Eine Frage, die wir am Ende der Sendung immer beiden Diskutanten stellen. Welches Argument Ihres Gegenübers hat Sie besonders zum Nachdenken gebracht, Herr Dietz?
Gute Frage. Ich glaube, wo wir uns treffen, ist natürlich der Zweifel. Und das ist, glaube ich, eine Frage des Menschenbildes letztlich, ob man dem Menschen diesen Zweifel zugesteht oder ob man denkt, im Zweifel liegt das Unglück des Menschen oder der Untergang. Und die Prämisse von Herrn Beck oder der Kirche ist ja generell, wir schützen dich davor, wir wissen im Grunde besser. Dieser Teil des Arguments überzeugt mich nicht, aber die Anerkennung dessen, dass es eben einen anderen Blick auf Freiheit und auf diese Grauzonen gibt, das verstehe ich schon. Da wird man auch nie letztlich sich annähern können, weil das eine grundsätzliche Frage ist, wie man den Menschen sieht. Das ist eine grundsätzliche Frage des Menschenbildes. Aber ich verstehe und akzeptiere und wertschätze natürlich auch, dass Herr Beck diesen Blick auf den Menschen hat.
Herr Beck, dieselbe Frage auch an Sie. Welches Argument Ihres Gegenübers hat Sie besonders zum Nachdenken gebracht?
Für mich ist eigentlich immer am beeindruckendsten das, was am Anfang von Herrn Dietz gesagt wurde und gar nicht sozusagen als rationales Argument vorgestellt wird, aber doch eins ist letztlich, nämlich die Erzählung von der eigenen Mutter. Ja? Also das existenzielle Erleben von Menschen, die in Not sind. Da wird für mich auch nochmal im Blick auf sozusagen die eigene Kirche ganz wichtig, dass es in Zukunft einen Spagat zu machen gilt. Einerseits eine deutliche Position zu formulieren, die auch nicht einheitlich sein muss, aber doch eine deutliche Position. Und andererseits immer wieder deutlich zu machen, wir sind bereit, Menschen zu begleiten, auch in kirchlichen Einrichtungen zu begleiten, auch diejenigen, die für sich einen selbstbestimmten Tod wünschen und diesen Weg gehen, den wir vielleicht nicht gut finden, auch denen zu sagen, wir nehmen euch so ernst, dass wir euch begleiten und stärken auf eurem Weg.
Ein unterschiedlich bestimmter Begriff im Leben und im Tod. Ich danke den beiden Diskutanten. Ich danke dem Journalisten und Autor Georg Dietz und ich danke dem Theologen Wolfgang Beck. Wir haben diese Sendung am Donnerstag aufgezeichnet. Mein Name ist Christiane Florin. Ihnen danke fürs Zuhören und fürs innere Mitstreiten.